Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Für die Figur des Whistleblowers oder der Whistleblowerin, also des geheimen Informanten, da gibt es ja in der Popkultur ganz bestimmte Bilder mittlerweile. Wir denken an Menschen wie Edward Snowden zum Beispiel, seit 2013 nun schon gestrandet in Moskau, an Chelsea Manning, die eine jahrelange Haftstrafe absitzen musste, oder eben an Menschen wie Mark Feld, der bis an sein Lebensende nicht verraten wollte, dass er als Deep Throat den Watergate-Skandal an die Öffentlichkeit gebracht hat.
Ja, und dieses Bild, das gerät aber gerade so ein bisschen ins Wanken, und zwar dank einer Frau, Frances Haugen, die Facebook-Whistleblowerin. Sie reist um die Welt, sie besucht gerade Parlamente, gibt Interviews, sucht also wirklich ganz bewusst die Öffentlichkeit, und das will ja so gar nicht reinpassen in das Bild dieser ja verfolgten Whistleblowerin, die sich versteckt. Was läuft also in ihrem Fall anders? Unser Autor Matthias Finger mit einer Spurensuche im Fall Haugen.
Kapitel 1: Frustration.
2018 heuert die Informatikerin aus dem langweiligen Iowa bei Facebook an, nach 12 Jahren bei Google, Pinterest und Yelp. Frances Haugen arbeitet in einem Team, das die Verbreitung von Hetze und Fake News auf Facebook eindämmen soll.
Ich war bei mehreren sozialen Netzwerken, aber so schlimm wie bei Facebook war es nirgends. Immer wieder gab es diese Interessenkonflikte zwischen dem, was für die Öffentlichkeit und was für Facebook gut ist.
Kapitel 2: Das Datenleck.
Im letzten Wahlkampf um die amerikanische Präsidentschaft schreitet Facebook erst spät ein gegen die Fake-News-Schleuder Donald Trump. Und Haugens Abteilung wird nach der Wahl aufgelöst.
Einer nach dem anderen hat versucht, das Problem bei Facebook zu lösen und sich dabei aufgerieben. Also musste ich systematisch vorgehen und so viele Dokumente sichern, damit niemand meine Aussagen in Frage stellen kann.
Die 37-Jährige beschließt zu handeln und fotografiert tausende interne Facebook-Dokumente.
Kapitel 3: Das Räderwerk beginnt zu ticken.
Haugen nimmt Kontakt auf zu einer Organisation, die Whistleblowern hilft und von eBay-Gründer Pierre Ormedia mitfinanziert wird. Rechtsanwälte wie der Harvard-Professor Larry Lessig und eine PR-Agentur unterstützen Frances Haugen kostenlos. Im Mai kündigt sie bei Facebook. Im September erscheint ein neunteiliger Artikel im Wall Street Journal auf Grundlage ihrer Aussagen, die Facebook-Files. Haugens Name wird nicht erwähnt, zunächst.
Kapitel 4: Die Whistleblowerin tritt auf.
Mit einem Paukenschlag enthüllt Frances Haugen Anfang Oktober ihre Identität durch einen Auftritt in der Sendung 60 Minutes im größten Fernsehnetzwerk der USA, CBS.
Wenn Facebook den Algorithmus sicherer gegen Hate Speech macht, verbringen die Nutzer weniger Zeit auf der Seite und Facebook verdient weniger. Menschen lieben Emotionen. Je mehr Hass, umso länger interagieren und konsumieren sie.
Zwei Tage später sagt Haugen vorm Kongress in Washington aus.
Kapitel 5: Frances Haugen tingelt durch Europa.
Eine gemeinnützige Firma des Tech-Milliardärs Omidia plant Haugens Reise und stellt politische Kontakte her. Frances Haugen spricht vom britischen Parlament, tritt bei einer Tech-Konferenz in Lissabon auf und kommt nach Berlin. Hier trifft sie die Justizministerin und mögliche Ampelkoalitionäre. Alle lassen sich gern mit ihr fotografieren. Frances Haugen, Superstar.
Demokratien müssen sich einschalten und neue Gesetze machen. Die Regeln müssen scharf sein und konsequent durchgesetzt werden, denn sonst würden wir die einmalige Chance für unsere Generation verspielen, die Zukunft von Technologie und Gesellschaft in Einklang zu bringen.
Sagt Haugen vorm EU-Parlament in Brüssel und lobt die europäischen Regulierungspläne für Internetriesen. Sie hätten das Potenzial, weltweiten Maßstäbe zu setzen. Die grüne Alexandra Gese ist Digitalexpertin.
Wir hatten lange Zeit schon den Verdacht, dass polarisierende Inhalte wie Desinformation oder Hass und Hetze von den Plattformen viel schneller und stärker verbreitet werden als andere. Jetzt haben wir darüber Gewissheit.
Kapitel 6: Gegenwind.
What? Was ist mutig an ihrem Verhalten? Sie wird wie eine Würdenträgerin behandelt. Echte Whistleblower sind im Knast oder im Exil. Frances Haugen hat nichts Neues über Facebook erzählt.
Sie ist nur das Gefäß für die Forderung, dass Facebook Macht an die Regierung abtreten soll.
Wettert Investigativjournalist Glenn Greenwald. Er hat vor 10 Jahren die Enthüllungen von Edward Snowden veröffentlicht. Frances Haugen hat dennoch Angst. Im Darknet wird über ihre Mutter diskutiert. Verwirrte könnten Verschwörungserzählungen über Haugen Glauben schenken und ihr schaden. Gut also, dass sie nicht alleine ist. eBay-Gründer und Milliardär Pierre Omidyar unterstützt Haugen, seit sie sich als Whistleblowerin geoutet hat. Verfassungsrechtler Larry Lessig verteidigt sie gegen Vorwürfe von Greenwald. Doch eben diese Unterstützung führt auch zu Skepsis. Längst wird gefragt, welche Agenda verfolgt Haugen eigentlich?
Ja, welche Agenda steckt hinter den Enthüllungen von Whistleblowerin Frances Haugen über Facebook? Das ist ja eine ziemlich große Frage aktuell, muss man sagen, denn Haugen handelt nicht alleine. Sie bekommt Unterstützung von ziemlich vielen mächtigen und auch bekannten Leuten im Silicon Valley.
Ja, besonders wichtig ist da Pierre Omidyar und seine Organisation Luminate. Die hilft Haugen auch finanziell. Omidyar, der gründete die Plattform eBay, ist also selber auch Tech-Milliardär, kritisiert aber heute Unternehmen wie Facebook sehr, sehr stark. Und ja, wir wollten eben wissen, was bedeutet das denn jetzt für die Facebook-Files und die Erkenntnisse der Whistleblowerin Haugen? Wir haben darüber vor der Sendung gesprochen mit Alexander Demling. Er ist Silicon Valley-Korrespondent des Spiegels. Und zuerst wollten wir von ihm eine Einordnung haben. War das denn alles eine gelungene Whistleblowing-Aktion?
Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Und die Tatsache, dass wir nach wie vor über sie und über diese Facebook-Files sprechen, ist ja der beste Beweis dafür. Also es ist normalerweise bei solchen Skandalen in der Tech-Industrie ja so, dass da kurz Aufmerksamkeit drauf ist und dann kommt irgendwie kommt die nächste Geschichte und es passiert relativ wenig. Und jetzt, dass das 6 Wochen Halbwertszeit hat, ist für so einen Skandal unheimlich lang.
Wenn man das jetzt mal vergleicht, also und man denkt mal an frühere Whistleblower, zum Beispiel an Mark Feld, der erst nach 33 Jahren, also 33 Jahre nach dem Watergate-Skandal an die Öffentlichkeit dann getreten ist. Und wenn man das dann vergleicht mit Snowden, Manning oder auch jetzt Haugen, dann gehen die, also die jüngeren Whistleblower, ja immer selbst an die Öffentlichkeit und relativ schnell und werden dann auch in so einer rasanten Geschwindigkeit zu so Personen der Öffentlichkeit. Wie wird denn das in den USA diskutiert?
Also es fällt auch in den USA auf, dass das natürlich eine sehr personalisierte Aktion ist, dass das sehr, sehr stark auf Frances Haugen zugeschnitten ist, aber gar nicht unbedingt negativ. Also es ist eher, es ist gut, um halt diese Geschichte, die ja viele Journalisten erzählen wollen, die ja viele wichtig finden, am Leben zu halten, dass man da eine Person hat, die halt auch immer wieder selber an die Öffentlichkeit tritt, wie gesagt, im US-Senat spricht, im EU-Parlament spricht, dass man das damit ein Stück weit personalisieren kann. Und ich glaube, der Unterschied zu früher ist eben, der News-Cycle dreht sich so wahnsinnig schnell, dass so eine Geschichte, anders als Watergate früher, viel schneller verschwinden würde. Und dann hat jemand wie Frances Haugen, die ja wirklich diese Probleme, die es bei Facebook gibt, öffentlich machen will, hat einfach ein Interesse, das durch ihre Person eben am Leben zu halten, ein Stück weit. Das wird in den USA auch gesehen. Es wurde gefragt, so, wer steht dahinter, wer finanziert sie eigentlich, was ja inzwischen auch öffentlich ist. Gar nicht so negativ gesehen, sondern es ist eher ein interessanter Aspekt an dieser Whistleblowerin, dass sie eben so eloquent an die Öffentlichkeit getreten ist.
Jetzt ist Frances Haugen aber gar nicht, also jetzt steht sie gar nicht alleine da, sondern sie wird ja unterstützt von einer Whistleblower-NGO. Sie wird unterstützt vom Tech-Milliardär Pierre Omidyar, der Gründer von eBay, auch vom Juristen Lawrence Lessig. Und ihre Auftritte wirken auch sehr professionell vorbereitet, wurden aber jetzt auch schon öfters als orchestrierte PR-Kampagne betitelt. Da klang schon ein bisschen auch ein Vorwurf immer wieder durch in der Berichterstattung. Könnte man hier also von so einer Art, ja auch einer Art Opposition im Silicon Valley sprechen, die hier auch ja orchestriert vielleicht auch zusammenarbeitet, um ihre Ziele zu erfüllen?
Ja, also es ist sicherlich sehr organisiert, aber man muss sagen, man tritt ja auch gegen einen Weltkonzern wie Facebook an. Natürlich muss man sich da ein bisschen organisieren und das Problem ist, glaube ich, nicht, dass man das auf eine professionelle Art und Weise tut, dass man irgendwie erst mit dem Wall Street Journal spricht, dann dieses Fernsehinterview hat, dann vom Senat spricht. Sondern wenn es eben nicht transparent ist, wer da irgendwie, wer das mitfinanziert, oder wenn es irgendwelche sinistren Motive gibt. Und das sehe ich in dem Fall halt überhaupt nicht. Also es ist total öffentlich jetzt, dass Pierre Omidyar, der auch vorher schon viele Dinge unterstützt hat, der für Parteien gespendet hat, der Organisationen gegründet hat, das ist für mich relativ kongruent und transparent. Und deswegen sehe ich es eigentlich sehr unproblematisch, was da gemacht wird. Ich glaube, dass Frances Haugen, dass ihre Motive die sind, die sie sagt, nämlich sie möchte Facebook reformieren. Sie möchte eine Regulierung erzielen, die dazu führt, dass die Probleme, die bei Facebook auftreten, dass eben bestimmte Nutzer unter diesem Dienst leiden, dass bestimmte Länder und unser ganzer gesellschaftlicher Diskurs darunter leiden, dass die verbessert werden. Und deswegen, ja, es ist absolut orchestriert auf eine sehr professionelle Art und Weise. Aber ich glaube, das ist da absolut notwendig, um diese Ziele zu erreichen.
Würden Sie sagen, das hat sich über die letzten Jahre sehr professionalisiert, diese Art und Weise, Whistleblower zu unterstützen, dass da schon so Muster zu erkennen sind?
Ja, ein Stück weit wahrscheinlich schon. Also ich glaube, Mark Feld bei Watergate, den Sie erwähnt haben, der hatte vermutlich gar keine solche Unterstützung. Aber auch diese Whistleblower Aid, diese NGO, das ist ein kleiner Laden mit relativ wenigen Finanzmitteln, mit ein paar Anwälten, die völlig überarbeitet sind angesichts der Aufgaben, die sie haben. Das ist jetzt, also was man sich da nicht vorstellen darf, ist, dass das irgendwie ein Riesenapparat ist, der irgendwie eine Riesenagenda fährt. Auch die Finanzmittel, die irgendwie Omidyar oder Whistleblower Aid da zur Verfügung stellen, da geht es ja um irgendwie wenige 100.000 Euro, mit denen dann irgendwie Hotels in Brüssel gebucht werden oder eben Anwälte bezahlt werden teilweise. Auch die PR-Firma, die da angeheuert wurde, arbeitet ja nicht umsonst. Das heißt, es ist sicherlich ein Stück professioneller als früher, aber trotzdem macht das da, speziell Frances Haugen macht das nicht für Geld. Also die Frau, sie ist ja wohlhabend, das hat sie ja auch öffentlich gemacht, und die könnte den ganzen Tag in Puerto Rico, wo sie wohnt, am Strand sitzen. Die müsste keine globale Whistleblower-Aktion machen. Aber dass das so ein Stück weit, dass sie nicht komplett auf diesen Kosten sitzen bleibt, das ist ein Stück weit wahrscheinlich eine Professionalisierung, aber nicht in dem Sinne, dass da irgendwie eine Riesenmaschine im Gange ist.
Das ist ja ganz interessant, dass Sie nochmal Whistleblower Aid ansprechen. Da gab es ja eine Crowdfunding-Kampagne, um die Kosten zu decken. Da sollten $100.000 zusammenkommen, und da sind ein bisschen mehr als $50.000 zusammengekommen. Also das ist da wirklich schwer von großem Geld zu sprechen, das zumindest öffentlich, was man sehen kann, dahinter steckt. Ist das vielleicht also eher wieder eine Gegenkampagne, um dann an der Glaubwürdigkeit von Haugen und ihren Enthüllungen zu rütteln?
Das glaube ich schon, dass, beziehungsweise man muss das, glaube ich, trennen. Also dass es transparent ist, dass sie diese Unterstützung hat, das halte ich für absolut wichtig, weil gerade jemand, der ja irgendwie Skandale aufdecken will, den muss man natürlich selber auch durchschauen können und die Motive dahinter verstehen können. Aber wenn man nun tatsächlich versucht, Frances Haugen zu unterstellen, sie macht das aus, um reich zu werden oder um berühmt zu werden, dann hat man, glaube ich, keine Ahnung, wie Whistleblowing funktioniert. Also es ist kein Whistleblower jemals ist damit irgendwie reich oder berühmt geworden. Oder wenn, dann hätte er wesentlich leichter reich und berühmt mit anderen Dingen werden können. Das sind Menschen, die begeben sich in Gefahr. Auch Frances Haugen sagt, Facebook kann mir schreckliche Dinge antun. Ich meine, die können die in Grund und Boden klagen. Möglicherweise tun sie das. Möglicherweise ist der PR-Effekt auch zu gefährlich für Facebook, um das zu tun. Deswegen glaube ich, dass man von allem, was man jetzt darüber weiß, dass man nicht sagen kann, dass Frances Haugen das aus irgendwelchen falschen Motiven tut, und dass wer das unterstellt, schon wesentlich bessere Beweise vorlegen muss, warum das so sein soll.
Um nochmal zurückzukommen auf diese Zusammenarbeit, das ist doch schon eine Abwägungsfrage, mit wem tue ich mich zusammen oder von wem lasse ich mich auch finanziell unterstützen. Also bei dem eben genannten Pierre Omidyar ist ja klar, der hat eine eigene Agenda, der gilt auch als hoch politisiert. Wo würden Sie denn so eine Grenze ziehen, und wo würden Sie dann tatsächlich auch eine Gefahr sehen, dass man sich da vielleicht auch so einspannen lässt, wenn man sich finanziell unterstützen lässt?
Ja, man muss sich eben, glaube ich, genau die Person anschauen, die das macht. Also wenn zum Beispiel Evan Spiegel, der Gründer von Snapchat, was ja ein harter Konkurrent von Facebook ist, wenn der das finanzieren würde, würde ich sagen, okay, möglicherweise macht der das, um sich irgendwie einen wirtschaftlichen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Pierre Omidyar ist sicherlich ein politischer Mensch und unterstützt journalistische Projekte, unterstützt irgendwie Wählerregistrierung in den USA und ist sicherlich eher, sagen wir mal, links in den USA anzuordnen. Aber der ist kein Konkurrent von Facebook. Der ist ja auch bei eBay, womit er reich geworden ist, weitgehend raus. Also man kann solche Motive da, glaube ich, ausschließen. Und es ist öffentlich, dass er sie unterstützt. Und es ist relativ stimmig zu allem, was er vorher gemacht hat. Und natürlich kommt auch dazu, unabhängig, wer sie unterstützt, sie hat ja Dokumente vorgelegt über bestimmte Vorgänge bei Facebook. Die kann man sich anschauen, unabhängig vom Absender, und kann sagen, finde ich das skandalös, was da offengelegt wird, oder finde ich das nicht? Also es ist ja, man muss ja nicht für all das Frances Haugens Wort nehmen, sondern man kann sich ja diese Dokumente anschauen.
Alles eine Frage der Transparenz im Grunde genommen.
Genau, davon würde ich ausgehen. Und es gab auch andere Facebook-Whistleblower, die nicht irgendwie von der Organisation unterstützt wurden, die einfach nicht besonders weit kamen mit ihrer Geschichte und die, glaube ich, danach eher gesagt haben, hätte ich das mal gelassen. Und das ist, da sind wir als Gesellschaft natürlich, haben ein Problem, wenn ein Whistleblower am Ende sagt, jetzt habe ich irgendwie mein ruhiges Leben hier im Silicon Valley riskiert, werde möglicherweise von keiner Firma mehr angestellt und bestimmte Dinge, die wir als Gesellschaft wissen sollten, kommen nie raus.
Sagt Alexander Demling, Silicon Valley-Korrespondent beim Spiegel.